Dr. Norbert Hober von der Erzählakademie Goldmund. Es ist heute, sage ich mal, ein Vortrag, der über unsere sonstigen Themen hinausgeht, aber ich denke trotzdem sehr nah an der Energieberatung eigentlich dran ist. Wir bewegen uns jetzt mal ein bisschen außerhalb von dem rein technisch-fachlichen und bewegen uns mehr hin um das rhetorisch-kommunikative, was, denke ich, in der heutigen Zeit mindestens genauso wichtig in der Energieberatung ist. Mit Blick auf, was so seit einigen Jahren, seit Corona, sich eigentlich vertieft hat in der Gesellschaft, vielleicht sogar der wichtigste Aspekt in der Energieberatung. Was schade ist, aber ja, ihr wisst alle, wie es da draußen ist, aktuell teilweise sehr rauer Umgangston, ne? Um es mal vorsichtig formulieren. Auf jeden Fall, Sie haben für uns einen Vortrag in Storytelling mitgebracht. Wir haben den Titel etwas provokant gewählt, Alter Wein in neuen Schläuchen, weil viele von euch haben es auch schon gehört, aber ich denke, Sie haben es ein bisschen, sage ich mal, für uns noch ein bisschen adaptiert und ich bin ganz gespannt, was Sie für uns vorbereitet haben und ja, wir freuen uns auf die nächsten 40 Minuten und ich überlasse Ihnen die Bühne.
Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. So, für die Zeit. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Storytelling, alter Wein in neuen Schläuchen, da fehlt noch ein Fragezeichen. Der Vortrag wird kurz, denn ja oder nein, alter Wein in neuen Schläuchen? Oder große Innovation in der Kommunikationswissenschaft, was ist es? Ja, wird kurz, natürlich ja, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. By the way, das ist ein Jesu-Wort, wie heißt es richtig, wissen Sie es? Matthäus Evangelium 3,16. Das heißt natürlich neuer Wein in alten Schläuchen. Es ist bereits ein narratives Moment. Die Mündlichkeit ist sehr flexibel und wahnsinnig mobil. Bevor ich starten möchte, möchte ich tatsächlich das Wort von Herrn Schwertl noch aufgreifen. Und zwar, wie kommt es zu diesem Titel? Als der Herr Schwertl mich angerufen hat, um mit mir den Titel zu besprechen, saß ich im Auto. Und ich habe am Telefon dann 4, 5 Titel genannt und darunter auch den richtigen Titel der heutigen Veranstaltung. Der richtige Titel lautet nämlich Chancen und Grenzen narrativer Ansätze in der beratungsorientierten Expertenlaienkommunikation. Das ist die korrekte Bezeichnung. Chancen und Grenzen narrativer Ansätze in der beratungsorientierten Expertenlaienkommunikation, um sie abzugrenzen von der Expertenlaienkommunikation in der Medizin oder in der Expertenlaienkommunikation in der Architektur zum Beispiel, in der Stadtplanung. Das sind immer Augenblicke, da treffen zwei aufeinander und die wissen unter Umständen nicht, dass der eine ein Experte ist und der andere ein Laie. Und um es gleich abzukürzen, selbst wenn Ihr Kunde die 20 Merkmale der Wärmepumpe, die er sich ausgesucht hat, auswendig runtersagen kann, er bleibt der Laie im Gegensatz zu Ihnen als Experte. Er hat vielleicht ein oder zwei oder drei Projekte, außer es ist natürlich ein gewerbliches Gegenüber, dann ist die Situation oft ganz anders. Aber Sie machen seit langer Zeit viele Projekte, Sie wissen, welche Fragen man stellen muss, Sie wissen, welche Lösungen kompatibel sind, Sie wissen, was sich ausgrenzt voneinander, was sich abgrenzt. Sie sind also kommunikationstheoretisch gesprochen der Experte. So ist es einfach. Und das macht ja noch keine Schwierigkeit in der Welt, dass ein Experte auf einen Laien trifft. Die Schwierigkeiten tauchen auf, wenn der Experte nicht weiß, dass er ein Experte ist und der Laie nicht weiß, dass er ein Laie ist. Und deswegen bringe ich diesen Begriff ein, weil wenn Sie da weiter recherchieren wollen, dann ist das der Terminus Technicus, das ist Analogien in der Experten-Laien-Kommunikation. Das ist sozusagen der Grund, warum ich es einbringe. Jetzt mal zurück zur Geschichte. Ich sitze im Auto, fahre und nenne diese 5 Titel oder 4 Titel, die es waren. Und bei dem Titel Storytelling, alter Wein in neuen Schläuchen, schreit mir der Herr Schwertl ins Telefon, ja, den nehmen wir. Das erzählt uns etwas über Storytelling. Weil unter den Titeln, die ich genannt habe, ist das der einzige Titel, der ein narratives Format enthält. Und das narrative Format in dem Titel ist alter Wein in neuen Schläuchen. Obwohl es das vollkommen falsche Zitat ist, das stimmt gar nicht. Das richtige Zitat ist neuer Wein in alten Schläuchen. Was steckt da drin? Was ist eine Analogie? Sie wissen das nur ganz kurz. Mit einer Analogie kann ich anhand etwas bekannt anderen etwas vollkommen Neues erklären. Der Energieberater, der vor vielen Jahren bei mir war, der hat mir auch mal gesagt, wissen Sie, Herr Grober, Wärmepumpen, das ist ein Kühlschrank nur um Draht. Und ja, er verwendet auch eine Analogie. Und dieser Aspekt Analogien in der Experten-Laien-Kommunikation ist interessant und darauf würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen drauf eingehen, wenn es recht wäre. Wir verlassen, wie bereits erwähnt, die unmittelbaren beruflichen Bezüge vollkommen. Lassen Sie sich unterhalten, lassen Sie sich inspirieren. Lassen Sie sich zu Analogien eine Geschichte erzählen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Es ist Samstagvormittag, später Frühstückstisch, ganz spät, sagen wir mal 10, 11 Uhr vormittags. Die Familie hat sich einigermaßen aufgelöst, nur mehr Sie und Ihr pubertierende Tochter oder pubertierender Sohn sitzen noch am Tisch und Sie räumen Ihre Unterlagen auf den Tisch, weil Sie machen nämlich gerade ein Fernstudium noch zu BWL, Sie möchten den Bachelor in die BWL nachholen. Und da sitzen Sie so ein bisschen versonnen und lesen folgende Passage so vor sich selbst einfach hin. Weig, Organisationspsychologie, ich glaube, man bekommt heute noch keinen Bachelor ohne Weig. Organisationen sind trotz ihrer scheinbaren Inanspruchnahme durch Zahlen, Fakten, Objektivität, Korrektheit und Verantwortlichkeit in Wahrheit voll von Subjektivität, Abstraktion, Rätseln, Schau, Erfindung und Willkür. Und der Sohn oder Tochter sagt dann, hey Papa, hey Mama, also meine würden sagen, hey Alter, sagen, hey Papa, hey Mama, was um Himmels Willen laberst du da, was ist denn das? Und dann sagen sie, mein Sohn, meine Tochter, das ist Organisationspsychologie, das ist sogenannte Mikropolitik. Was? Ich verstehe das nicht. Und dann werden sie was machen. Und zwar werden sie sagen, weißt du was, ich erzähle dir kurz einen Witz und dann weißt du, wovon der Weich spricht. Und sie werden sagen, stell dir vor, drei Schiedsrichter, befreundet miteinander, treffen sich in ihrer Lieblingskneipe jeden Samstag. Und in der Lieblingskneipe sprechen sie miteinander darüber, wie sie das Foul pfeifen. Und da sitzen sie, haben schon zwei, drei Bierintros und der erste sagt, also ich, wenn ich einen Foul sehe, ich schaue kurz noch zum Linienrichter rüber, aber dann pfeife ich sofort. Da, keine Verzögerung, es passiert alles innerhalb von zwei, drei Sekunden. Sagt der zweite Schiedsrichter, nein, ich schaue nicht den Linienrichter an, sondern ich gehe zu dem Spieler hin, habe meine Hand bereits in der Brusttasche, schaue ihm tief in die Augen und dann pfeife ich. Und während ich pfeife, schaue ich ihm in die Augen. Und der dritte Schiedsrichter, der lehnt ganz so entspannt, so zurückgelehnt und dann sagt er, wie machst du das denn du? Wie machst du es denn du? Und dann sagt er, ja, ich weiß gar nicht, was ihr habt, weil erst wenn ich pfeife, ist es überhaupt ein Foul. Das ist Mikropolitik, erklärt anhand eines analogen Formates, so funktioniert es. Und immer dann, wenn man etwas sehr, sehr Kompliziertes, sehr Komplexes hat, neigen Menschen dazu, oft auch intuitiv, beobachten sie sich selbst, ja, neigen sie dazu, das Neue, das Unbekannte, das Komplexe zu erklären anhand einer Analogie. Wenn man zum Beispiel versuchen würde, die Kombination von Berufen sein, Güte und Barmherzigkeit zu erklären, wie viele Seiten brauchen Sie für das philosophische Traktat? Ich sage mal 50 bis 100, das heißt, ich habe das mehr. Ja. Wie hat es Jesus Christus gemacht? Ja, welches Gleichnis ist das? Die Arbeiter im Weinberg. Der hat sich auch überlegt, bevor ich mich jetzt hinsetze und 50 oder 100 Seiten schreibe über dieses komplexe ethische Problem, erzähle ich eine Geschichte, ein Gleichnis. Und das haben ungefähr zur gleichen Zeit die buddhistischen Wandermönche auch gemacht. Die haben im ersten, zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt China, also von Zentralasien aus, missioniert und die hatten zwei Schienen. Für 99% der Bevölkerung hatten sie Geschichten und für 1% der Bevölkerung hatten sie die Übersetzungsleistungen. Und das waren die zwei Schienen, wie der Buddhismus über Geschichten von Zentralasien nach Ostasien eingewandert ist. Das hat ungefähr 1000 Jahre gedauert, hat 1900 Jahre gut funktioniert und dann, Sie kennen die Geschichte, dann wurde es immer schwieriger und es ist auch bis heute noch schwierig. Also, Analogien sind Teil unserer Alltagskommunikation, und sie sind Teil unserer kulturellen Sozialisierung. Und diese Analogie muss man auch ein bisschen verstehen. Weil wenn ein Kollege oder irgendjemand zu mir sagt, ja komm schon, du brauchst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, dann hat er eine Analogie verwendet und Sie verstehen diese Analogie. Warum verstehen Sie diese Analogie? Weil Sie hier zufälligerweise in Mitteleuropa aufgewachsen sind in einem christlichen Kulturfeld. Das Alte ist alles Jesu Wort. Alles da und Sie wissen es vielleicht gar nicht. Also es ist Teil unseres kulturellen Erbes, in Analogien zu leben, Analogien zu verstehen. Wenn man jetzt, was weiß ich, mit der Bhagavad Gita aufgewachsen ist oder mit dem Koran oder mit taoistischen Schriften und jemand sagt zu dir, hey, du brauchst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, dann wird der dich anschauen, wie die Kuh, die vor dem neuen Tor steht, wie dein Schafer. Das nächste, erster Streich, Analogien. Versuche, Komplexes zu übersetzen in etwas, das bekannt ist. Also gib dem Gegenüber eine Chance, irgendwo anzudocken. Den Titel, um nochmal zurückzukommen, Chancen und Grenzen narrative Ansätze in der beratungsorientierten Expertenreihenkommunikation verstehen nur die Leute, denen man eigentlich nichts mehr erzählen muss. Die wissen ohne die schon, worum es geht. Aber der sozusagen erstmal für das Thema interessiert werden möchte oder der sozusagen innerlich nur eine Einladung ausgesprochen hat, für den ist so ein Titel, Storytelling, alter Wein in neuen Schläuchen, genau die richtige Wahl. Zum zweiten Streich. Haben Sie denn noch überhaupt Kapazitäten nach dem langen Tag? Geht es noch? Ja, einigermaßen. Gut. Zweiter Streich, mit Metaphern. Gehen wir einen Schritt weiter, Metaphern. Bei Metaphern geht es gar nicht so sehr darum, in der beratungsorientierten Expertenlaienkommunikation, dass Sie selber sehr viel sprechen können, sondern bei Metaphern geht es darum, dass Sie in der Lage sind, bei Ihrem Gegenüber Metaphern zu hören und sie zu interpretieren zu können. Ich möchte eine Geschichte dazu erzählen. Die kommt aus einer Fallstudie aus der BWL. Ein großes Softwarehaus, ich glaube, die Fallstudie ist schon 15 Jahre alt, gemeint war SAP, 50 Vertriebler, lauter Accounter und Key-Accounter. Sagt ihr was? Accounter, Key-Accounter, das ist zu gut. Und die wollten den Vertriebsleiter-Job neu besetzen und nicht aus dem Haus, sondern externe Leute. Zwei kamen in die letzte Runde. Alles war schon geklärt, musste sich nur mehr zwischen diesen zwei Menschen entscheiden. Die Einladung war dann, eine kurze Präsentation zu halten, was die innere Haltung des Bewerbers ist zum Thema Führung. Und der Erste, um es abzukürzen, der Fallstuhl ist es abgekürzt, der Erste sagt, also ich fühle mich sehr wie ein Schiedsrichter, gerade bei so einem großen Team. Ich möchte, wenn ich eine Regel aufstelle, wenn ich den Ball hier hinstelle, Freistoß ist hier, dann liegt er hier und nicht 10 cm weiter drüben. So sehe ich das. Der Zweite sagt, ich sehe mich als Vertriebsleiter, sehe als ein Kapitän. Ich bin auf einem großen Schiff und das mit 50 Leuten, das ist ein großes Schiff. Ja? Und das ist meine Mannschaft. Und mit ganz ruhiger Hand steuere ich das Schiff, meine Mannschaft und mich durch diese Klippen bis ins Ufer, bis zum Hafen hinein. Ja. Welcher von den beiden hat den Job bekommen? Zwei. Wer kriegt den Job? Also es ist ja eine reale Fallstudie. Die ist aus einem realen Umfeld da geschrieben, um MBA-Leute auszubilden. Ja, natürlich der Erste. Ja, warum? Die Vertriebswirklichkeit von Accountern und Key-Accountern ist nicht das Team. Die Vertriebswirklichkeit ist, dass sie individuell provisionsentlohnt sind, individuell. Und wer Vertriebler in dem Format kennt, der weiß, die sehen sich jetzt nicht als Teamspieler. Die sehen sich oft auch als Künstler. Sales is science and art. Ja? Und die haben keine Lust auf einen Papa-Kapitän, der sagt, ich stelle die Regeln auf diesem Schiff. Nix da. Die wollen ihre Kohle machen. Und was haben die Leute gewusst oder gekonnt, die diese Frage stellen und diese Metapher dann interpretieren können? Die haben hinter der Metapher verstanden, welche tiefer liegenden Überzeugungen, Gewissheiten und Haltungen dieser Mensch hat. Was heißt das für uns praktisch? Wenn unser Kunde oder unsere Kunden, vielleicht ist es ein Gremium, wenn die beginnen, über das Projekt zu sprechen, über ihre Sorgen, über ihre stillen Überlegungen zum Zeitplan etc., die verwenden Metaphern. Können Sie diese Metaphern hören? Können Sie sie richtig interpretieren? Oder hören Sie nicht nur irgendwie Fakten, die Sie irgendwo zuordnen wollen? Ja? Das ist die Einladung. Wir erinnern uns alle, als 1993 Biech VW übernommen hat, ein Sanierungsfall. Eine seiner ersten Pressekonferenzen war: Es herrscht Krieg und es werden nicht alle überleben. Das wurde viel diskutiert. Warum? Weil im Wirtschaftsumfeld eigentlich Metaphern aus der Nautik und Metaphern aus dem Sport beliebt sind und auch sozusagen sozial erwünscht. Aber eine Militärkriegsmetapher. Und jeder, der damals gehört, also hören konnte, was Piech da sagt, so nebenher, die Leute sind sich ja oft nicht bewusst darüber, was sie da so reden, der weiß, aha, wenn ich das verstanden hätte, dann hätte ich mir viel Ärger mit diesen Menschen ersparen können. Weil das waren, vielleicht sind auch noch große Teile seiner tieferen Überzeugung. Und das, was die Metapher ist, auf einer persönlichen, individuellen Ebene, das ist das Narrativ auf der Ebene von Gruppen oder ganzen Gesellschaften. Wenn wir heute schon bitte über Storytelling reden, dann würde ich gerne ein paar Minuten investieren in diesen Begriff. Der wird ja mittlerweile inflationär verwendet. Also vor 10, 15 Jahren wurde der Begriff Narrativ nur von Sozialwissenschaftlern und Literaturwissenschaftlern verwendet. Süddeutsche Zeitung vor 10, 12 Tagen schreibt: Die Drohung der Bauern, dass wir nun alle verhungern werden, nachdem wir ihnen die Dieselsubventionen gestrichen werden, wird das unglücklichst gewählte Narrativ des Jahres sein. Also es ist mittlerweile, der Begriff ist überall. Und es gibt auch die Forderung, wir brauchen ein Narrativ, um das mit dem Klimawandel hinzuschupfen. Wir brauchen ein neues Narrativ, um die soziale Zerklüftung zu retten. Vielleicht gibt es sogar bald die Forderung, wir brauchen ein Narrativ gegen das Artensterben. Ja? Also es ist wert, einmal kurz hinzuschauen, was ist da eigentlich gemeint? Was fordern Menschen eigentlich, wenn sie sagen, und da fühle ich mich sehr angesprochen, das ist mein Schau. Was fordern die Menschen eigentlich, wenn sie sagen, wir brauchen ein neues Narrativ? Also meine erste Frage als Wissenschaftler wäre, was ist denn das Alte? Also wenn es ein neues geben soll, was ist denn eigentlich das alte Narrativ, das wir ablösen sollen? Und dann werden sie sagen, ja, Gruber, hören Sie mir mal auf. Also alleine in meinem eigenen Umfeld kenne ich so und so viele Narrative und es gibt, und es ist ja in pluralistischen Gesellschaften, gibt es, wenn man zum Sammeln anfangen würde, wir hätten hunderte von Narrativen, die da sind, die Gesellschaft ordnen und die Welt ordnen. Und es gibt Narrative, die sich gut verbinden lassen und es gibt Narrative, die sich nicht verbinden lassen. Ich meine, das Narrativ von, was Deutschland ist, der Reichsbürger, lässt sich halt nicht so ohne weiteres verbinden mit anderen Narrativen. Ja? Das ist so. Und jetzt, wo Sie vielleicht auch das Gefühl haben, hey, ich kann dem Koba gar nicht sagen, was das alte Narrativ ist, dann, und da gibt es hunderte davon, wie soll ich jetzt ein neues Narrativ finden, um die soziale Zerstörung zu stoppen oder den Klimawandel irgendwie einzudämmen? Wie kommt man dem allerdings ein klein wenig auf die Spur, weil es scheint hier einen Mechanismus zu geben? Wie macht man es? Wie macht man es in der Wissenschaft? Versucht es erst einmal mit einer extremen Vereinfachung. Und die extreme Vereinfachung, um dem Mechanismus von einem Narrativ auf die Spur zu kommen, ist einfach die, dass man nicht sagt, Deutschland oder Mitteleuropa, sondern man sagt einfach mal Westen und Osten. Und da gibt es eine schöne Arbeit dazu und die sagt einfach nur, also ein Narrativ, das uns auf jeden Fall steuert, ist das Narrativ, jeder ist seines Glückes Schmied. Und ein Narrativ, das den Osten steuert, ist, ein Schilfrohr erfriert nur, wenn es alleine steht. Und in Zentral- und in Ostasien wird dieser Satz, ein Schilfrohr erfriert nur, wenn es alleine steht, so verwendet und auch in der Häufigkeit, wie wir unseren Kindern vielleicht oder unseren Nachbarn und unseren Kollegen sagen, du, es ist doch jeder seines Glückes Schmied, oder? Also es hat die gleiche Bedeutung, die gleiche Kraft. Und diese beiden Narrative haben natürlich extreme Mängel, beide. Darauf müssen wir nicht eingehen. Uns interessiert nur der Mechanismus. Und dieser erste Narrativ mit dem Schmied, der scheint zu funktionieren bei uns. Weil es ist, glaube ich, schon ziemlich lange her, dass Sie ein Projekt abschließen, ich sage mal Privatkundschaft, und Ihr Projektpartner sagt dann, das haben wir jetzt gut gemacht, jetzt brauchen wir nur den Rollout. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir laden die Nachbarn, alle fünf Nachbarn links der Straße und alle fünf Nachbarn rechts der Straße hierher ein und den Müller und den Fischer auch vom Ende der Straße, weil die haben das Geld nicht. Wir schaffen das miteinander, weil es kann nicht angehen, dass nur wir, die wir jetzt eben die Förderungen abgreifen können, dass wir jetzt dieses Projekt machen, sondern wir müssen den Müller und den Fischer mit ins Boot ziehen. Das sind im übertragenen Sinne die beiden Schilfrohre, die allein stehen. Wann ist Ihnen das letzte Mal passiert? Ja, also Narrative funktionieren. Wo kommen sie eigentlich her? Und der Ursprung ist ganz einfach. Also ich würde es gerne auch öfter übersetzen auf die Begrifflichkeit soziokulturelle Konditionierung. Das sind Sachen, die wir in uns tragen, derer wir uns nicht bewusst sind. Also keiner von Ihnen ist sich dessen bewusst, dass sie in diesem Narrativ leben. Das ist ganz einfach. Keiner von Ihnen ist sich auch bewusst, dass sie in einer technologieorientierten Wissenschaftsparadigma leben. Sie leben da drinnen. Das ist so. Ja? Weil vom Kindergarten in die Grundschule bis in die Schule etc., das ist alles drin. Und meine persönliche Vermutung ist die, dass ein Mensch ohne weiteres ein neues Narrativ aufnehmen kann, wenn er sich bewusst ist, aus welchen Narrativen, aus welchen Konditionierungen heraus er bereits funktioniert. Dann ist nämlich Platz. Das Narrativ, das gesucht wird, das gibt es nämlich schon seit 40, 50 Jahren. Das ist die Gaia-Hypothese von Lovelock. Kennen Sie die? Surprise. Ja? Also die Vorstellung ist ganz einfach. Die Vorstellung, wie man das verbindet, also wie man diese gegensätzlichen Narrative verbindet, ist einfach die, dass man die Vorstellung hat, dass die Erde und die Atmosphäre miteinander ein eigenständiges Lebewesen sind. Und die Vorstellung hat einen mythischen Aspekt. Aber die persönliche Vorstellung ist dann die, dass du ein Lebewesen bist innerhalb eines Lebewesens. Du bist Leben innerhalb von Leben. Und wenn man das von der Kognition runtersenken kann auf eine Herzebene, dann verändert sich etwas. Aber es kann nicht runtersenken, weil dann natürlich alles voll ist mit Konditionierung. Alles voll. Und das ist keine Schuld von dir, ja? Das ist eine ganz normale Sozialisation, wie es einfach ist. Und wenn du heute in Zentralasien oder bei den Aboriginals oder in einem buddhistischen Kloster in Japan, egal, dort wo du eben aufwächst, dort sammelt sich das an. Und das ist nicht schlecht oder gut, das ist einfach Teil des Spiels. Wir Menschen sind Herdenwesen. Wir versuchen uns immer anzupassen und miteinander zu sein. Aber ein neues Narrativ, das kann natürlich nicht einfach nur kommen und sich irgendwo dranpappen, wo alles voll ist. Ja, ist so. Und ich finde es wichtig, dass man das auch einmal benennt, weil um jetzt wieder eine Metapher zu nennen, Sie kennen dieses Wort, wasch mir das Fell, aber mach mich nicht nass. Ja? Das gewaschene Fell ist das neue Narrativ. Das ist das, was sagt, ich habe eine Vision für wie wir es schaffen können. Und das Nassmachen würde bedeuten, dass du wirklich auf deiner eigenen Hautebene weißt, was dich konditioniert, wer du eigentlich bist. Und wenn Sie im Augenblick in diesem, und das sind Sie ganz bestimmt, in einer technologieorientierten Wissenschaftsparadigma leben und glauben, dass das die Lösung ist, dann sind Sie genauso von einem anderen Stern wie der sagt, die Erde ist ein eigenständiger Organismus, der atmet und lebt. Sie sind beide von einem fremden Stern. Nur, Sie haben die Deutungshoheit, die anderen nicht. Es ist nur Macht. Und dieser Prozess, dass man entdeckt, was die eigenen Konditionierungen sind, das macht keinen Spaß. Das geht runter auf Grundüberzeugungen, das geht runter auf all das, was ich gelernt und studiert habe, das geht runter bis auf die Ego-Ebene, das macht mich aus, fachlich gesprochen, Selbstkonzept. Und ich spreche nicht aus Theorie, ich weiß nicht, ich spreche, das tut sauweh. Und der Sehnsucht der Mitteleuropäer, jetzt fachlich gesprochen, Selbsterkenntnis zu betreiben auf einem hohen Niveau, ist ungefähr so weit ausgebreitet, verbreitet. Ich habe noch nicht einmal eine Metapher dazu. Sehen Sie? Ja. Ja. Aber die Narrative, nach denen überall gerufen wird, die sind alle schon da. Sie haben sich schon, seit Club of Rome, haben sich schon wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Ja. Es ist alles da. Aber wo um Himmels Willen soll es andocken, wenn alles schon voll ist? Eine andere Metapher, versuche einmal in ein volles Glas was reinzuschütten. Das knittert. Ja. Ist so. Ja. Also, Metaphern. Und praktisch heißt es, Metaphern hören zu können. Auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und weil jeder holt die Metaphern aus einem anderen Raum. Und diese Metapherebene lässt sich dann ganz einfach auf die Ebene des Narrativs gedanklich erweitern. Zum dritten Streich, und das ist auch schon der letzte Streich vorerst, das ist nicht mehr der Versuch, ein einzelnes Werkzeug einzusetzen, sondern es ist der Versuch, eine ganze neue Struktur in die Kommunikation hineinzubringen. Wissen Sie, was ein Monomythos ist? Das ist ein schwieriges Wort für eine sehr schöne Sache. Die Sache ist einfach die, der Versuch, sich vorzustellen, dass man mal alle Geschichten oder alle Geschichtenstrukturen, die Menschen so erschaffen haben, runterzukochen auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist ein Monomythos. Und das ist letztes Jahrhundert dem Joseph Campbell sehr gut gelungen, und er hat diesen Monomythos Hero's Journey genannt. Bekannt geworden ist es dann auch als Heldenreise. Vielleicht ist dann der Begriff schon mal untergekommen. Sie kennen diesen Monomythos, jeder einzelne von Ihnen. Ich skizziere ihn ganz kurz, und morgen wird er uns den ganzen Tag beschäftigen. Am Anfang ist das Leben gut, dann kommt in dieses Leben eine Schädigung hinein oder eine Sehnsucht. Dann wird ein Held, eine Heldin, ein Protagonist gesucht, der lehnt erst ab, weil er gar nicht weiß, dass er Ressourcen hat. Dann wird die Schädigung oder die Sehnsucht größer, der Held, die Heldin nimmt an, muss die komfortable Zone verlassen, muss dann in die fremde Welt hinaus, findet dann dort Gefährten, Aufgaben, musste die Aufgaben bewältigen mit den Ressourcen, die er hat, die er auch vom Prüfer und Schenker unter Umständen bekommen hat, und kehrt dann zurück und ist dann ein anderer, als er es vorher war. Also er zieht aus vielleicht als, meine Vermutung ist, kokainabhängiger Schneidergeselle, und also das tapfere Schneiderlein, und kehrt zurück als König. Zieht aus als junges Mädchen, ist danach Königin. Also das Prinzip der Veränderung der Protagonistin ist ein konstituierendes Merkmal der Heldenreise. Und die Frage, die ich morgen stellen werde, ist, haben wir nicht, oder andersrum, was könnten wir gewinnen, wenn wir den gesamten Beratungsprozess mit gewerblichen Kunden oder mit privaten Kunden, wenn wir den versuchen abzubilden in diesem Monomythos der Heldenreise? Was würde das eigentlich heißen, wenn ich diesen Prozess übersetze in eine Struktur, die scheint wirklich dominant ist auf dieser Erde? Und das ist so, das ist belegbar. Was heißt das? Was heißt das auch, wenn Sie sagen, nee, ich möchte nicht Bauherrin oder Bauherr als Held oder Heldin einsetzen, sondern ich möchte mich als Held oder Heldin in diesen Monomythos einsetzen, nur in diesem Rahmen von diesem Projekt. Wann muss ich meine komfortable Zone verlassen? Wann brauche ich die Gefährten? Was sind die großen Herausforderungen? Was ist meine Vision? Wie werde ich gewachsen sein nach diesem Projekt? Was wird sich verändert haben? Ja? Also eine vollkommen neue Perspektive bringen auf Prozesse. Und wir werden das, und wer sich morgen traut, zu mir ins Workshop zu kommen, Sie brauchen eine Menge Abenteuerlust und Forscherlust, weil meines Wissens nach im deutschsprachigen Raum auf diesem Anwendungsfall wurde diese Struktur noch nicht angewandt. Also wir werden es uns miteinander erarbeiten. Es ist weniger ein Workshop, nennen Sie es eher als Lab, also als Laboratorium für neue Strukturen. Ja. Gibt es eigentlich Anmeldungen für morgen, Herr Schmertl?
Ich muss jetzt noch mal reinschauen, ob ein paar Abmeldungen reinkommen.
Jetzt nicht.
Genau. Nein, es war durchaus heute unter anderem ich und sehr gut, wie
wir. Okay, wir sind schon zwei, wir brauchen noch einen drin. Danke, okay, zwei. okay. Gut, jetzt und ich möchte mit. Ah, genau, das passt genau noch, das sind die drei, vier Minuten. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel erzählen, wie man über ein narratives Format erklären kann, was ein Experte oder eine Expertin ist. Haben Sie da Lust drauf? 5 Minuten oder so? Also ich möchte jetzt nicht den Wikipedia-Eintrag haben und nicht das Traktat dazu, was ist ein Experte, ein Experte ist, sondern möchte das narrative Format anbieten. Ist okay? Dazu muss ich eine Geschichte erzählen. Surprise. Also ich habe vor vielen Jahren ein sehr altes Haus gekauft. Aus dem Jahr 1789. Das ist leicht zu merken, weil das ist das Jahr der Französischen Revolution. Und ich stelle mir mal vor, dass mein Bauherr, der hat abends gerufen, Feierabend und Dünnbier. Und in der Zeit in Paris haben sie die Bastille gestürmt und haben gerufen, Egalité, Fraternité. Was ist das letzte? Liberté, genau. Haben sie gerufen. Und so muss es ungefähr gewesen sein. Und ich habe mir dann auch einen Baubiologen, ich habe mir einen Energieberater geleistet, als ich mein Haus, das war noch lang vor dem Boom, also vor langer Zeit. Und der ist dann gekommen und er hat einen Tisch aufgebaut mit Laptop, hatte den eigenen Drucker noch dabei, das war damals noch üblicher Drucker, und dann hat er Synthoide, Kameras aufgebaut und so weiter. Ich hatte das Gefühl, es ist wie bei meinem Versicherungsagenten, nur dass ich mich besser gefühlt habe. Ja? So war der Tisch. Und dann, die Details erspare ich Ihnen, aber dann irgendwann, es war schon quasi privat, hat er seinen Ellbogen so auf der Fensterbank, schaut den Garten so raus, und wir haben schon Kaffee getrunken und sagt, ja, der Garten ist auch recht verwildert und nicht sehr groß, den heben wir einfach auf 1 Meter ab, damit man unten die Erdwärmekollektoren verlegen kann. Und in dem Augenblick hat meine damalige Freundin eine Schnappatmung bekommen. Und diese Schnappatmung ist sehr gefährlich für das soziale Umfeld. Und dieser verwilderte kleine Garten da draußen, den hat sie nämlich angelegt unter Aufbringung eines Bandscheibenvorhangs, 2 Permakulturkurse und mindestens 4.000 Euro Gartenrechnung. Ja. Und dieser Energieberater sagt so lässig mit der Kaffeetasse in der Hand, ja, der Garten ist jetzt sehr groß und sehr verwildert, also werden wir das Wetter einfach abheben. By the way, da war auf 50 cm Ebene war noch eine Terrapreta-Einlage drin. Sie wissen, was das heißt, ja. Ganz was Feines. Ja. Also ich mochte den Energieberater. Aber er war nie mehr eingeladen. Ja. Und dann haben wir natürlich einen Baubiologen eingeladen. Und das war schon viel besser. So ein Mann im pensionsfähigen Alter mit einem langen weißen Bart und langen weißen Haaren und einem Zopf so. Und aus der Brust, da trug er sein Kraftzeichen, das war eine Sonne. Und wenn er so durchs Haus ging mit uns, das war klar, durch jeden Raum, durch den er ging, das war total schön, es roch gleich ein bisschen nach Räucherstäbchen. Ja, total schön. Und dann nahm er mich zur Seite und hat gesagt, sagen Sie mal, sind Sie so ein Förderjunkie oder meinen Sie es ernst? Und dann sagt er, können Sie eigentlich in Bilanzen denken oder nur in Maßnahmen? Und dann sagt er, sind Sie fähig für Beneficial Impact oder für Low Impact? Und dann sagt er noch, was halten Sie von der Gaia-Hypothese? Und ich wusste schon, nee, das war gar kein Baubiologe, ich muss gestorben sein, das war der liebe Gott und das war mein persönliches Abschlussgespräch zu meinem ökologischen Fußabdruck. Ja. Irgendwann kam allerdings doch der Punkt, da sprachen wir dann, wie wir aus der alten Substanz den Taupunkt rausverlegen, also von der Mauer den Taupunkt rausverlegen, Solareintrag, Frischluftumschlag und so weiter. Also irgendwann wurde es dann fachlich. Genau. Warum erzähle ich das? Aus einer Vogelperspektive heraus passiert ja Folgendes. Da ist ein Mensch mit einem Ressourcenverbrauch, das bin in dem Fall ich mit dem alten Haus, der was draus machen will. Und dann ist ein Gegenüber, das ist ein Berater oder eine Beraterin. Und wenn man das Ding jetzt runterkürzt auf die Grundstruktur, dann ist die Grundstruktur, die Zeit haben wir nicht, das runterzukürzen, aber folgen Sie mir ganz kurz, die Grundstruktur ist ein Mensch mit Ressourcenverbrauch und ist ein Gegenüber, der helfen sollte, diesen Ressourcenverbrauch zu minimieren. Wer ist eigentlich die Ressource, von wem nehme ich die Ressource überhaupt? Von wem nehme ich sie? Ich nehme sie von meinem Gegenüber als Mensch. Wer ist mein Gegenüber als Mensch? Wer ist das eigentlich? Das ist die Natur. Also ich bin selber ein Stück Natur, aber von der Natur nehme ich die Ressourcen. Im Grunde, wenn man es ganz runterkocht, wo machen Sie es mal in einer ruhigen Minute, dann geht es um eine Mensch-Natur-Kommunikation. Es geht darum, die Frage, ich bin Mensch, du Natur, wir sollten eine Beziehung haben. In der Beziehung würde es heißen, dass ich weiß, was ich nehmen muss und was ich nehmen darf und was ich geben muss. Das ist die Grundstruktur. Ja, das ist die, also wenn man es runterkocht, machen Sie es also. Und auch wenn es in den Grunden nur um Förderung geht, das kann gut sein. Aber die Grundstruktur von ich möchte es besser machen, ja, und mein Gegenüber, ja, und diese Frage der Beziehung Mensch-Natur ist ein philosophisches Problem seit sehr, 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 sehr langer Zeit. Das Gilgamesch-Epos, 4000 Jahre alt, in Keilschrift, in Tontafeln, erzählt davon, dass Gilgamesch und Enkidu in den Wald gehen, um das Waldmonster zu ermorden. Sie erleben es auch, das Waldmonster, allerdings ist der Beschützer des Waldes gewesen. Enkidu ist gestorben, der Wald konnte abgeholzt werden und das Holz wurde verwendet für den Siedlungsbau in Mesopotamien. Das muss so traumatisierend gewesen sein für diese Menschen, dass sie dafür ein Epos erschaffen haben. Das Gilgamesch-Epos, lesen Sie mal nach. Also die Vorstellung, dass das Problem Mensch-Natur-Beziehung etwas ist aus der Industrialisierung, das ist ein Schmarrn. Ende des Mittelalters war die Iberische Halbinsel schon einmal abgeholzt. Das hätte eine Wüste werden können. Also die Beziehung ist nicht geklärt. Ist nicht geklärt. Also sehr schön nachzulesen ist diese Beziehungsfrage bei Hans Ruh, die Zukunft ist ethisch oder gar nicht. Ja? Oder der Professor Braungart, kennen Sie vielleicht von dem Konzept Cradle to Cradle, kennen Sie vielleicht, der aus narrativer Sicht, es ist ganz interessant, wie der das in der Experten-Laien-Kommunikation kommuniziert, der sagt, stellen Sie sich vor, alle Ameisen dieser Erde stellen sich auf eine Waage. Dann sind diese Ameisen um ein Vielfaches schwerer als alle Menschen dieser Welt. Warum haben diese Ameisen kein Müllproblem? Sie haben kein Müllproblem, weil sie rechtzeitig einen Rahmenvertrag zur Kreislaufwirtschaft mit der Erde abgeschlossen haben. Sie haben eine Beziehungskommunikation geschaffen. Ja? Und die jüngste Beziehungskommunikation ist der Begriff Nachhaltigkeit, Anfang 18. Jahrhundert, Forstwirtschaft. Wir dürfen dann mehr rausnehmen, als nachwächst. Ja? Forstwirtschaft. Und ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber das ist wirklich doch mein Job auch als letzter Sprecher heute. Die leider naivste Beziehungskommunikationsvorschlagliste der letzten 4000 Jahre kommt aus der BWL, die sagt nämlich Gesetz der Angebot und Nachfrage. Entschuldigung, aber man muss die Sachen manchmal, glaube ich, auch mal benennen, beim Namen. Genau. Und wenn Sie jetzt für sich sagen, hören Sie mal, Herr Gruber, das habe ich schon voll damit über einen Hunger, glaube ich, und eigentlich wollte ich das eigentlich nur nebenberuflich machen, aber jetzt ist so viel zu tun und ich habe da überhaupt keine Ahnung von Natur, Mensch, Kommunikation, Seminare werden da auch keine angeboten und meinen Kunden geht es ja nur um die Förderung. Und das Problem ist ja auch so global. Und wenn Sie das dann so sagen können, dann, meine Damen und Herren, dann sind Sie ein Experte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.